Warte, warum ich hier liege und was mit dem Drachen da vorne ist. Das seht ihr in der Sendung.
Oh. Heute geht's um die Kraft, die mich gerade über den Boden gezogen hat. Heute geht's um den Wind. Wenn der so richtig auftritt, kann's ganz schön ungemütlich werden. Ein starker Wirbelsturm erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 300 bis 500 km/h und verwüstet in wenigen Minuten ganze Landstriche. Wir Menschen können den Wind aber auch nutzen, um damit zum Beispiel Strom zu erzeugen. Weil wichtige Energielieferanten wie Kohle, Gas oder Erdöl langsam knapp werden, wird das immer entscheidender. Weil klar, Wind gibt's ja immer. Früher haben die Menschen die Windkraft mit solchen Windmühlen genutzt. Und noch bevor es Treibstoff gab, war Wind das wichtigste Antriebsmittel für Seefahrer. Ich finde heute raus, wie Wind entsteht, fahre auf die Nordsee zu einem großen Windpark, wo Strom erzeugt wird, checke ein cooles Windmobil und ich teste, wie sich ein Orkan anfühlt. Alle bereit? Hier kommt der Windcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Warum weht der Wind? Wie entsteht ein Wirbelsturm? Und wozu braucht man einen Windkanal? Das check ich für euch. Also für mich ist ja das Allercoolste am Wind, dass ich meinen Drachen steigen lassen kann. Damit ich den Flugsaurier hier auch wirklich in die Luft bekomme, habe ich Verstärkung mitgebracht. Julia arbeitet beim Deutschen Wetterdienst und ist so eine Art Windfachfrau. Und klar, wir haben uns da verabredet, wo es meistens richtig windig ist. An der Küste. So, jetzt aber ab mit dir, du Dino-Drache. Guckt mal, der Wind drückt den Drachen schräg nach oben von uns weg. Die Schnur zieht schräg nach unten dagegen. Die beiden Kräfte gleichen sich aus und der Drache steht in der Luft.
Jetzt haben wir ihn, oder, Julia?
Ja, er fliegt.
Oh, richtig hoch. Aber es ist auch mega windig gerade einfach.
Da oben schon, hier unten ja nicht so.
Wieso? Hier ist ja auch windig.
Ja, windig ist es. Aber
das sieht man auch an deinen Haaren.
Na, das stimmt. Aber je weiter man nach unten kommt, desto weniger Wind gibt es. Hock dich mal hin.
Ja. Oh ja, hier ist noch, komm mal runter. Hier ist sogar noch weniger Wind.
Genau,
stimmt.
Fühl mal am Boden, da ist fast gar kein Wind mehr.
Genau, oder auch in meinen Haaren merkt man es voll. Hier unten geht's und hier wird es schon mehr, ne? Wie die Haare
im Wind wehen. Hier oben wird es mehr und guck dir den Drachen an.
Immer weiter nach oben, immer mehr Wind.
Genau.
Woran liegt denn das?
Das liegt an der Reibung.
An der Reibung?
Ja, also da unten haben wir Gegenstände, zum Beispiel hier das Gras.
Klar.
Oder die Bäume und die Gebäude. Oder auch wir als Mensch sind ein Gegenstand.
Ja.
Und so fängt sich der Wind an dem Gegenstand und kann da unten gar nicht mehr so schnell wehen wie hier oben.
Ja. Wie stellt man das fest? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Wind zu messen oder so?
Na, da gibt es
Der alte Fingertrick, ne?
Ja, da gibt es verschiedene Sachen.
Anlecken, in die Luft halten. Dann merke ich, auf der Seite vom Finger wird es kalt. Also kommt der Wind von hinten, von hinter mir.
Genau.
Forscher messen den Wind natürlich anders. Mit so einem Gerät hier. Nennt sich Anemometer.
Das ist ein lustiges
Ding. Hier siehst du, das sind drei Schalen.
Genau, es sieht aus wie so ein Gerät, mit dem man ganz schnell ganz viel Eisbällchen aufsammeln kann. Aber cool. Also mit diesem Gerät hier kannst du messen, wie stark der Wind ist.
Genau. Und zwar in der Einheit Beaufort. Benannt also, nach einem Sir Francis Beaufort.
Der Typ, der das sich ausgedacht hat wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Der ist viel gesegelt damals und hat dann noch nicht mit so einem Gerät gearbeitet, sondern sich einfach die Wellen angeguckt, wie die sich kräuseln, ob Schaum oben auf den Wellen entsteht oder ob es riesige Wellen sind. Und danach hat er diese Beaufort-Skala entwickelt.
Die Art, wie wir noch heute Windstärken einteilen, geht auf den englischen Seefahrer Sir Francis Beaufort zurück. Beaufort hat vor rund 200 Jahren gelebt und mit seinen Segelschiffen die Weltmeere bereist. Er hat beobachtet, wie sich bei unterschiedlich starkem Wind die Wellen kräuseln oder wie sich Büsche und Bäume an windigen Tagen bewegt haben. Beaufort hat alles ganz genau aufgeschrieben und dann eine Tabelle festgelegt, nach der wir noch heute die Windstärken angeben. Mal gucken, was wir jetzt gerade für eine Windstärke haben.
Fast vier?
Ja, vier. Mäßiger Wind.
Mäßiger Wind, ja. Okay. Was sind das für Abstufungen, die du da machst? Schwacher Wind, mäßiger Wind?
Genau, also 1 bis 3 ist schwacher Wind, dann kommt mäßiger Wind, frischer Wind.
Die Tabelle beginnt bei Windstärke 0, also bei Windstille oder bei Flaute. Bei Windstärke 1, auch leiser Zug genannt, ist am Baum noch überhaupt nichts zu sehen. Weiter geht's mit Windstärke 2, leichte Brise. Ab jetzt bewegen sich so langsam die Blätter. Bei Windstärke 3, schwacher Wind, bewegen sich bereits dünne Zweige. Das Ganze geht dann hoch bis zum Beispiel Windstärke 8, stürmischer Wind. Ab jetzt brechen die ersten Zweige vom Baum. Die Einteilung endet bei Windstärke 12, Orkan. Jetzt ist der Wind so stark, dass er ganze Bäume entwurzelt und ganz schwere Verwüstungen anrichtet. Super gefährlich für alle, die da noch draußen sind. Es gibt aber noch stärkere Stürme. Wie die entstehen, gucken wir uns nachher an. Jetzt erst mal sehen, was für eine Windstärke ich selbst pusten kann.
Bereit?
Ja. Oh, 8 bis 9.
Ha, starker Wind.
Das ist stürmisch bis
stürmischer Wind. In ja. meinem Mund. Stark. Voll cool.
So, jetzt will ich aber endlich wissen, warum es den Wind überhaupt gibt. Checkerfrage. Warum weht der Wind?
Am einfachsten ist es so zu erklären, dass wir am Äquator warme Luftmassen haben. Wir brauchen einmal die Sonne dazu.
Äquator ist das Ding, was einmal um die Erde geht, ne?
Der Äquator ist so eine Art breiter Streifen rund um die Mitte der Erde. Deutschland liegt hier, nördlich davon. Aber was hat das mit dem Wind zu tun?
Die Sonne strahlt auf dem Äquator am stärksten drauf.
Also wird es da auch am wärmsten auf dem Boden?
Genau, weil zum Beispiel an den Polen, da kommt die Sonne ja nicht so stark hin. Deswegen gibt es da auch sehr viel Eis. Das heißt also
oben und unten, die Pole.
Genau, Nord- und Südpol.
Also, hier liegt der Äquator in der Mitte. Hier oben liegt der Nordpol und hier unten der Südpol. In beiden Gegenden ist es eisig kalt. Auch klar soweit. Aber wo kommt denn jetzt der Wind her? Julia?
Das heißt also, am Äquator ist die Sonneneinstrahlung am größten. Dort erwärmt sich die Luft also am stärksten. Und warme Luft ist leichter als kalte Luft. Das heißt, diese
Luft... Warte mal ganz kurz. Luft wiegt ja nichts. Ich meine, die ist ja überall uns rum.
Doch, Luft wiegt etwas. Du kannst dir mal zwei Luftballons nehmen. In den einen bläst du Luft rein, den anderen lässt du einfach so hängen. Und dann hängst du beide an eine Waage und du wirst sehen, dass der Ballon mit der Luft schwerer ist als der Ballon ohne Luft.
Das probiere ich aus. Ein Luftballon mit Luft. So. Und einer ohne. Wenn Luft wirklich was wiegt, muss der mit Luft nach unten gehen. Und? Funktioniert.
Aber was hat jetzt das Gewicht der Luft mit dem Wind zu tun?
Wir waren stehen geblieben, dass warme Luft leichter ist als kalte Luft.
Ja.
Das heißt also, dass die warme Luft am Äquator aufsteigt und ja, irgendwo oben auseinanderströmt, in ganz hohen Luftschichten, 10, 12 Kilometer. Aber am Boden, wo ja dann irgendwann die Luft fehlt, muss ja neue Luft nachkommen.
Das heißt, sonst könnte also, da niemand atmen.
Genau, beispielsweise. Und das heißt also, von den Polen, wenn man mal das so betrachtet, strömt die Luft nach zum Äquator hin. Und das nennen wir Wind.
Betrachtet man die ganze Erde, entsteht Wind so. Beim Äquator treffen die Sonnenstrahlen am stärksten und am längsten auf die Erde. Deshalb wird da die Luft am Boden besonders stark erhitzt. Weil ja warme Luft immer nach oben will, steigt hier am Äquator jede Menge warme Luft nach oben. Das führt dazu, dass unten am Boden Platz frei wird. Den Platz wiederum nutzt die kalte Luft vom Nord- und vom Südpol. Die strömt am Erdboden zum Äquator hin. Da wird die kalte Nord- und Südpolluft so lange erwärmt, bis auch sie wieder nach oben steigt. Und so geht das eben die ganze Zeit. Weil die warme Luft, die nach oben gestiegen ist, in der Höhe wieder abkühlt und an den Polen zu Boden sinkt, entsteht ein richtiger Kreislauf an Luftbewegung. Und genau diese Luftbewegung, das ist der Wind, der uns um die Ohren pfeift. Der Wind weht, weil es einen Kreislauf gibt aus warmer Luft, die aufsteigt, und kalter Luft, die zu Boden sinkt. Gecheckt.
Und jetzt eine Frage an euch.
Was ist eine Windhose? A. Eine winddichte Hose für Seefahrer? B. Ein Windmessinstrument? Oder C. Ein Wirbelsturm? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Julia und ich sind jetzt in Bremerhaven. Es ist 6 Uhr morgens und ich muss sagen, ein bisschen müde bin ich schon noch. Aber wir haben was vor. Wir wollen nämlich noch mehr Windfragen checken und haben uns deshalb ein hochseetaugliches Schiff mit eigener Crew besorgt. Mit dem Schiff fahren wir dahin, wo es so richtig windig ist. Wir fahren raus aufs Meer, mitten auf die Nordsee. Also, Leinen los, Kurs Nord-Nordost und Captain, volle Kraft voraus. Erst müssen wir noch durch die Schleusen hier im Hafen. Dann geht's entlang der Weser bis raus aufs offene Meer.
Julia, was gucken wir uns denn jetzt eigentlich genau an?
Wir fahren zu einem Windpark raus.
Was ist genau ein Windpark?
Da stehen ganz viele Windräder beieinander.
Im Meer, oder was?
Im Meer, die sind mitten im Meer aufgebaut.
Ach, krass.
45 Kilometer von der Küste entfernt.
Boah, wie lange fahren wir noch? Wie lange brauchen wir?
Naja, 3 Stunden sind wir bestimmt noch unterwegs.
3 Stunden noch?
Ja.
Was soll ich denn so lange machen?
Na gut, wenn noch so viel Zeit ist und die uns hier schon mitnehmen, dann mache ich mich zumindest mal nützlich. Wobei, so richtig Spaß macht das nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht beschäftige ich mich in der Zwischenzeit doch mit was anderem. Wie wär's mit der zweiten Checker-Frage? Wie entsteht ein Wirbelsturm?
Einer der gefährlichsten Wirbelstürme heißt Tornado. Und Tornados entstehen immer im Landesinneren. Am häufigsten hier, in Nordamerika. Hier gibt's jedes Jahr bis zu 1000 Stück von diesen Tornados. Guck mal. Die Dinger können bis zu 500 km/h schnell werden. Die können sogar ganze Häuser umnieten. Übrigens nennt man so ein Tornado auch Windhose. Guckt euch das mal an. Sieht echt ein bisschen aus wie so ein Hosenbein aus Wind. Tornados entstehen, wenn trockene kalte auf feuchte warme Luft trifft. In Amerika kommt die kalte Luft aus dem Norden, also so von hier oben, und die warme Luft aus dem Süden. So, wenn die beiden Luftströme aufeinandertreffen, fangen die warme und die kalte Luft an, sich umeinander zu drehen. Schaut mal, das hier ist die warme Luft und das hier die kalte. Und durch diese Drehbewegung, die die beiden machen, entsteht so eine Art Windspirale. Und die dreht sich dann bis ganz nach oben. Guck mal.
Die Verwirbelung ist auch deshalb so stark, weil die kalte Luft absinkt und die warme Luft nach oben will. Weil die Luft oben aber viel, viel schneller unterwegs ist als unten am Boden, richtet sich diese Windspirale auf.
Und im Extremfall hat das Ganze so viel Kraft, dass es sogar ganze Autos hunderte Meter in die Luft ziehen kann. Abgefahren, oder? Ein anderer gefährlicher Wirbelsturm ist der Hurricane. Der kommt vor allem hier so im Süden der USA in der Küstenregion vor. Der wird nur bis so 300 Kilometer pro Stunde schnell und ist deshalb nicht ganz so stark wie ein Tornado, wird aber viel, viel größer. Mal zum Vergleich. So ein Tornado, kennt ihr ja schon, kann bis zu mehrere hundert Meter Durchmesser haben. Ein Hurricane aber, so ein Ding hier, kann mehrere hundert Kilometer Durchmesser haben. Das Abgefahrene bei den Dingern ist, dass in der Mitte fast überhaupt kein Wind weht. Ungemütlich ist es vor allem außenrum. Und den Bereich in der Mitte nennt man übrigens Auge. So Leute, und jetzt kommt's. Ich baue mir jetzt meinen eigenen Wirbelsturm.
Damit der Wirbelsturm sichtbar wird, kippe ich Trockeneis in warmes Wasser. Dadurch entsteht Nebel. Die Drehbewegung, die in der Natur entsteht, weil warme und kalte Luftmassen aufeinandertreffen, stelle ich mit einem Föhn künstlich nach. Den Föhn brauche ich also nicht, um die Luft zu erwärmen, sondern einfach nur, damit die Luft kreisförmig verwirbelt wird.
Haha, Leute! Krass! Guck mal! Ein Mini-Tornado!
Sieht doch echt aus wie ein kleiner Tornado. Wirbelstürme entstehen, wenn unterschiedliche Luftmassen aufeinandertreffen. Zum Glück können Forscher sowas mittlerweile ziemlich gut vorhersagen und die Bewohner warnen. Gecheckt. Leute, wir sind jetzt bald schon mehr als 3 Stunden unterwegs und immer noch kein Windpark in Sicht. Und je weiter wir rauskommen, umso höher werden die Wellen und umso schaukeliger wird's hier an Bord. Oh, mir ist mittlerweile so schlecht, Leute. Ich könnte echt... Ach, ihr wisst schon. Ich glaube, Julia geht's auch nicht besser. Aber da, oder? Ja, endlich! Das könnte der Windpark sein. Boah, aber was für ein Aufwand, diese riesigen Dinger hier mitten ins Meer zu bauen. Warum die das machen, finde ich noch raus. Auf jeden Fall erzeugen die Anlagen Strom. Kennt man ja, von den Windrädern an Land.
Julia, mir ist ziemlich schlecht nach diesen 4 Stunden Fahrt, muss ich sagen, auf hoher See. So.
Mir geht's auch nicht wirklich gut.
Aber was ist das für ein abgefahrenes Ding hier? Das ist ja eine gigantische Baustelle eigentlich, oder?
Du siehst ja ein paar Windräder und auch ein paar Fundamente, die schon in die Nordsee reingesetzt
sind. Die gelben Dinger, ne?
Die gelben Dinger, die hier so rausgucken.
Ja.
Und auf diese gelben Dinger werden dann nochmal diese Windräder oben drauf gesetzt.
Ja, aber es ist ja riesig, oder?
Dort, wo der Rotor oben angebracht ist, auf
also
dieser Höhe.
Also diese drei Kreiseldinger?
Genau.
Ja.
Dort, wo die angebracht sind, das können bis zu 100, 150 Meter hoch sein.
100 Meter hoch? Warum baut man denn solche Riesendinger dann so weit ins Meer? Warum?
hier auf dem Meer wird der Wind nicht so stark abgebremst wie auf dem Land.
Ach so, klar. Haben wir beim Drachensteigen ja schon gesehen.
Genau.
Weniger Häuser, Bäume, was auch immer, was im Weg ist. Und deshalb dann mehr Wind wahrscheinlich. Aber wie kriegen die denn überhaupt diese Riesendinger hier hin?
Ja, die werden erstmal an Land gebaut.
Ach so.
Und dann mit einem riesigen Schiff hier raus transportiert.
Die Windräder werden an Land in Einzelteilen gebaut und anschließend auf ein Spezialschiff verladen. Das Schiff transportiert die Teile raus aufs Meer, wo sie, wie bei einem Baukasten, Stück für Stück wieder zusammengesetzt werden.
Da hinten steht so ein Schiff.
Das ist so ein Baumein-Windrad-Zusammenschiff, oder was?
Das ist so ein Baumein-Windrad-Zusammenschiff, genau.
Guckt mal, das Schiff schwimmt ja gar nicht im Wasser, sondern es steht auf so dicken Stahlstelzen. Hä? Was soll das denn?
Leute, guckt mal, da sind halt wirklich diese Füße drunter. Ne, das sind diese Dinger?
Genau, die schauen sonst über dem Schiff hinaus
Ja. Und
werden dann einfach bis zum Erdboden abgesenkt.
Und dann hebt sich das Schiff nochmal so ein Stückchen an diesen Stelzen hoch, sodass man
genau. Wir
können ja wirklich durchgucken. Ja,
richtig,
ne?
Wir können richtig durchgucken.
Wahnsinn.
Sodass das tatsächlich einen festen Stand hat.
Ja, logisch, wenn wir jetzt hier bei so einem Wellengang irgendwie sowas aufbauen wollten,
richtig.
Dann fällt ja alles auseinander.
Wir stehen ja auch schon nicht mehr sicher.
Nee, das stimmt wohl.
Das Coole bei diesem Transportschiff ist, es kann die eingebauten Stelzen bis zum Meeresboden absenken. So hebt es sich komplett aus dem Wasser, bis es nur noch auf den 6 Stahlpfosten steht. Dadurch steht das Schiff fest auf dem Grund. Nur so kann der Kran an Bord die Einzelteile der Windräder zentimetergenau aufeinandersetzen.
Guck mal, das ist ja wirklich riesengroß, so, wenn man so nah dran ist.
Ja, es ist unglaublich.
Aber das ist ja letztlich nur das Fundament. Ne? Du hast ja gesagt, richtig. Dass die Windräder da oben noch mal richtig draufgesetzt werden.
Genau, die 100 Meter hohen Windräder kommen dort noch mal oben drauf.
Ja, ich meine, guck mal, wie klein wir sind im Vergleich zu diesem Ding. Und das ist nur das Grundteil.
Genau.
Wahnsinn. Wenn da ein Mensch hochklettert, der ist ganz klein daran. Und wie tief geht das jetzt da runter?
Das kann bis zu 80 Meter in den Meeresboden reingerammt werden.
Das heißt, die Höhe von dem ganzen Ding noch 4-mal nach unten.
Der gelbe Bereich, der aus dem Wasser guckt, ist nur die obere Spitze eines riesigen Stahlstativs. Schaut mal, so sieht das komplette Teil aus. Damit das Stahlstativ fest verankert werden kann, schlägt ein riesiger Hammer Befestigungen in den Meeresboden. Das Problem ist, dass der Lärm, der dabei entsteht, sich auch im Wasser überträgt und das Gehör von Fischen oder Walen verletzen kann. Damit das nicht passiert, wird ein Schlauch mit Luftbläschen um die Baustelle gelegt. Die Luftbläschen dämpfen den Lärm und schützen so die Tiere drumherum. Im Grunde genommen funktioniert ein Windrad übrigens genau wie ein Fahrraddynamo. Der Wind treibt die Rotorblätter an. Im Inneren wird die Bewegung der Rotorblätter in Strom umgewandelt. Weil auf offener See keine Hindernisse den Wind bremsen, kann ein Windrad dort viel mehr Strom erzeugen als ein Windrad an Land. Weiter geht's mit der nächsten Checkerfrage. Wozu braucht man einen Windkanal?
Leute, ich habe mich schlau gemacht. Ein Windkanal ist so eine Art Versuchslabor, in dem Forscher künstlich Wind erzeugen können. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Raum, in dem so ein riesiger Föhn steht, aus dem die kalte Luft pusten. Schaut mal, so sieht das aus. So ein Windkanal wird vor allem von Autobauern benutzt, weil die rausfinden wollen, wie sie ihre Autos so bauen, dass die vom Fahrtwind möglichst wenig gebremst werden. Es geht also darum, rauszufinden, wie man ein Auto möglichst windschnittig baut. Forscher sagen aerodynamisch. Ein Auto, das wie ein rechteckiger Kasten aussieht, ist überhaupt nicht windschnittig oder aerodynamisch. Der Wind wird ganz stark abgelenkt und drückt von vorn ganz heftig gegen das Fahrzeug. Das bremst natürlich. Der Motor muss richtig dagegen ankämpfen und das Auto verbraucht sehr viel Treibstoff. Ein rundes Auto ist schon viel schnittiger. Die windschnittigste Form ist der Tropfen. So ein Tropfenauto verbraucht am allerwenigsten Treibstoff. Das Coole an so einem Windkanal ist, dass man den Wind so richtig pfeifen lassen kann.
Und genau deswegen bin ich jetzt im Windkanal der Technischen Universität München. Mein Ziel? Ich will wissen, wie sich ein Orkan anfühlt. Fangen wir mal an mit Windstärke 4, also nur so um die 25 km/h. Ja, noch ganz angenehm. Also, mehr Wind bitte. Oh oh, ob das so eine gute Idee war?
Das ist jetzt richtig Orkanwind. 120 km/h. So schnell fahren Autos auf der Autobahn.
Okay, jetzt weiß ich, wie sich ein Orkan mit Windstärke 12 anfühlt. Kein Wunder, dass der ganze Bäume entwurzelt. In einem Windkanal wird zum Beispiel getestet, welche Fahrzeugformen besonders windschnittig sind. Sogar ein Orkan kann da drin erzeugt werden. Gecheckt. Zum Schluss checke ich noch eine Sportart, bei der der Wind super wichtig ist. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie Drachensteigen. Die Drachen sind aber so groß, dass sie einen richtig in die Luft heben können. Ob ich auch so coole Sprünge wie Yannick schaffe? Na, ich weiß ja nicht. Der war immerhin schon mal deutscher Meister.
So, Yannick, was machen wir jetzt? Was ist das hier für eine abgefahrene Sportart?
Wir machen heute Kite-Landboarding.
Kite-Landboarding. Okay, genau. Woher kommt das? Was bedeutet das genau?
Ganz einfach aus dem Englischen übersetzt. Einmal der Kite, das ist der Lenkdrache.
Achso, Kite heißt Drachen einfach.
Genau. Mhm. Und dann Landboard ist dann das Skateboard, worauf du stehst und dich ziehen lässt.
Dieses Ding hier, ne?
Genau.
Also eigentlich wie so ein Skateboard, nur mit irgendwie abgefahren dicken Reifen.
Etwas größere Räder, damit du auf der Wiese fahren kannst,
ja,
und nicht stecken bleibst. Aber vom Prinzip her ähnlich.
Aber ganz leicht, das Ding.
Ja.
Zuerst brauche ich eine Halterung, an der der Drache später eingehängt wird. So. Und ganz wichtig, der Helm.
Mal gucken, von wo der Wind kommt, dass du den Schirm ein bisschen...
Warte, der Wind kommt von... Da.
Sehr gut. Erste Prüfung bestanden.
Nächste Prüfung, Schnüre abwickeln.
Wir gehen jetzt erstmal 21 Meter nach da hinten. Ciao.
Die Schnüre sind an einer Lenkstange befestigt. Die Lenkstange wird am Gurt eingehängt. Bevor der Drache aufsteigt, füllen wir ihn durch Ziehen mit Luft. So wird er stabil und der Wind kann richtig dagegen drücken.
Yeah! Und dann andersrum.
Einmal links die Seite ziehen.
Ja, aber wo denn?
Links.
So, meinst du?
Und jetzt wieder rechts ziehen.
Boah! Oh Gott, die Schnüre! Oh Mann! Der hat aber ziemlich Kraft.
Also nochmal von vorn. Ich probiere es aber trotzdem gleich mal mit dem Board. Klappt bestimmt.
Wow!
Was geht los?
Ah! Ich habe meinen Schuh verloren! Oh nein! Mann!
Okay, ich übe noch ein bisschen. Einmal schaffe ich es bestimmt. Gleich.
Und jetzt noch! Boah! Die Antwort auf die Mitmachfrage! Boah!
Ich wollte von euch wissen, was ist eine Windhose? A. Eine winddichte Hose für Seefahrer? B. Ein Windmessinstrument? Oder C. Ein Wirbelsturm? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Schaut mal.
Übrigens nennt man so ein Tornado auch Windhose. Guckt euch das mal an. Sieht echt ein bisschen aus wie so ein Hosenbein aus Wind.
Also, richtig ist Antwort C. Eine Windhose ist ein Wirbelsturm.
Jetzt rein.
So, jetzt klappt's bestimmt.
Nicht zu viel.
Es klappt. Endlich geschafft. Ciao, bis bald.
Und der tausend Leute kennt.